Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
dem Podcast über die Psychologie im Sport
mit Chiara Behrens de Luna
und Luisa Husmann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Unlimited Podcast. Wir freuen uns heute wieder hier zu sein, heute mit einer besonderen Folge, da wir heute tatsächlich mit unserem Professor zusammensitzen, von dem wir lernen durften in unserem Master. Und diejenigen, die uns auch schon länger begleiten in unserem Podcast, wissen ja auch, dass in unserem Master auch die Reise von Luisa und von mir gemeinsam angefangen hat. Also wir haben uns im Master kennengelernt und seitdem diesen Weg auch in der Sportpsychologie immer weiter bestritten. Deswegen ist das so ein bisschen auch unser gemeinsamer Ursprung. Und dementsprechend war es uns von Anfang an total ein Anliegen, auch eine Folge über unser Masterstudiengang zu machen. Zum einen und zum anderen, aber auch, weil wir natürlich auch wissen, dass viele von euch da draußen sich sehr, sehr für die Sportpsychologie interessieren und uns auch immer wieder Fragen erreichen, welchen Ausbildungsweg wir eigentlich gemacht haben oder wo wir auch nach Tipps gefragt werden, welchen Ausbildungsweg ihr gehen könntet. Und dementsprechend, ja, ist es, glaube ich, heute sehr angebracht und sehr schön, dass wir heute mit dir, Professor Dr. Andreas Malewitz, für die da draußen, für uns Andreas, weil wir uns mittlerweile duzen, ja, dass wir heute hier mit dir zusammensitzen und ja, mit dir heute sowohl über unsere Ausbildung als auch deine Haltung der Sportpsychologie gegenüber, als auch deine Arbeit als Sportpsychologe, dass wir das alles heute gemeinsam besprechen können und hoffentlich heute noch einen sehr wichtigen Baustein innerhalb der Aufklärungsarbeit der Sportpsychologie leisten können. Also an der Stelle herzlich willkommen natürlich auch Luisa.
Hallo.
Und vor allem herzlich willkommen Andreas. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich, dass ich auch heute hier sein darf und mit euch diesen Podcast bestreiten darf.
Wir würden ganz gerne damit starten, ja, erstmal zu fragen, was ist denn eigentlich gerade aktuell das, woran du besonders arbeitest im Beruf Sportpsychologie? Was ist gerade aktuell dein Alltag? Wie arbeitest du derzeit als Sportpsychologe?
Schon seit geraumer Zeit, aber aktuell auch sehr stark beschäftigt. Das sind Analysen von komplexeren Verlaufsformen, wie zum Beispiel Spielen. Und da geht es gerade sehr stark einerseits natürlich um Fußballspiele, andererseits um Tennisspiele auf sehr hohem Niveau, wo es darum geht, mitzubekommen, was zeigt sich denn im Spiel, was daran ist psychologisch und wie kann man das, was sich daran zeigt, so verstehen, dass man es dann auch beeinflussen kann. Und gerade dann, wenn man mit Trainern quasi da im Austausch drüber ist, zu sagen, wie kann man das, was sich immer wieder quasi wiederholt und auch zum Leiden führt, wie kann man das ein Stückchen weit so verändern, dass es halt relativ schnell zum Erfolg quasi kommt. Das ist das, was mich inhaltlich sehr stark beschäftigt und wo es auch ja, viele, nicht nur so aus dem Alltag heraus und aus der Alltag des Praxis heraus, Forschungsstrategien gibt und natürlich sehr viel praktische Arbeit, die das versucht, so ein Stückchen weit in den Überblick zu bekommen und auch Verständnis reinzubekommen.
Wenn du jetzt beispielsweise aus dem Fußball oder von Trainer oder Trainerinnen auch im Tennis sprichst, kommen die Menschen dann auf dich zu und quasi lassen die Spiele mit analysieren, gemeinsam mit dir in einer Absprache? Oder wie kann man sich so ein bisschen noch die Praxis dann am Ende vorstellen?
Insbesondere, wenn es halt immer wieder unglückliche Entwicklungen gibt innerhalb von Spielen, dass sich also Dinge immer wieder herstellen, die dann einfach auch zum Misserfolg führen oder irgendwie halt verändert werden müssen. Und da spricht sich halt immer mehr rum, dass es die Möglichkeit gibt, darauf auch psychologisch zu schauen. Und das, was halt dann spannend ist, ist zu sehen, dass darin tatsächlich psychologische Wirkmechanismen zum Ausdruck kommen, die so stark sind, dass sie halt auch Spiele formen und verformen können. Also dass sie so stark sind, dass immer wieder das Gleiche hergestellt wird, wie zum Beispiel ein Tor in den letzten Minuten einer Spielzeit. Und das nicht nur einmal passiert, sondern sehr häufig passiert und darüber auch dann eine Notwendigkeit entsteht, das zu verändern. Und das zu verstehen, warum kommt das so vor, ist schon ein sehr spannender Prozess. Und mittlerweile ist es so, dass viele Trainer tatsächlich diese Perspektive auch mit integrieren in ihr Verständnis von Spielen und auch darüber so eine Art Coaching bzw. Entwicklung ihrer Mannschaft vorantreiben, die also jetzt nicht nur über eine Trainingssteuerung, rein über eine in dem Fall Fußball- oder Tennislehre betreiben, sondern tatsächlich auch diese psychologischen Inhalte viel, viel stärker quasi in den Blick nehmen und daran auch ihre konkreten Strategien auf Mannschaften, auf Einzelsportler quasi abstimmen.
Das hatten wir ja bei dir auch als Fach in unserem Studium. Das Fach nannte sich sportpsychologische Spielanalyse. Und ich glaube, also da wollten wir heute ja sowieso gerne mal mit dir ein bisschen drüber sprechen, wenn wir jetzt eh schon drin sind. Vielleicht hilft es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen mal, wenn du ein konkretes Beispiel nennst, ohne Namen oder ohne irgendwie jetzt eine Mannschaft zu nennen. Aber es wäre spannend, vielleicht mal zu hören, was könnte so ein Thema sein? Woran machst du dieses Thema dann in der Analyse fest? Und wie arbeitet man dann mit dieser Analyse weiter?
Also so ein relativ bekanntes Thema oder ich sag mal ein sehr bekanntes Beispiel betrifft halt den mit Abstand erfolgreichsten Club in Deutschland, das ist Bayern München, und der hat 1999 ein damals noch Cup der Meister Finale verloren gegen Manchester United, das wäre heute Champions League, und da war man in der 90. Minute eigentlich so gut wie Titelträger und hat dann innerhalb von 90 Sekunden diesen Pokal im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand gerissen bekommen. Und das, da konnte man sehr gut quasi im Nachklang sehen, wie diese Mannschaft dann versucht hat, in über zwei Saisonen dieses traumatisierende Moment, ne, wo alle bis heute fassungslos sind, heute immer noch von der Mutter aller Trauma, das quasi sprechen, die man so im Fußball erleben kann, wenn dir am Schluss etwas entrissen wird, was du schon fest in den Händen hast, wie sich quasi daraus eine Umgangsstrategie entwickelt hat und eine Behandlungsform entwickelt hat, die dazu geführt hat, dass sich sowas entwickelt hat wie die Last-Minute-Bayern. Also dass die das dann wirklich auch, wenn man so guckt, im Nachklang viele Spiele am Ende der Spielzeit immer entschieden haben, bis hin zu diesem berühmten Finale 2001, wo sie quasi Schalke in der letzten Sekunde den Pokal eigentlich aus der Hand gerissen haben, ne? Und Schalke dann so 4 Minuten. Das ist jetzt ein sehr bekanntes Beispiel, worin die Mächtigkeit und die Wirksamkeit von Psychologie, die sogar über zwei Saisonen hinweg geht und als Strukturzug sich dann in so eine Mannschaft auch einbringt, bis hin zu diesem Slogan der Bayern, wir sind wir, der bis heute quasi ganz fest im Stadion prangert. Das ist ein Beispiel dafür, wie sich so Psychologie in eine Form ausbildet und auch quasi eine Form bestimmt, spielerische Formen dann auch und Spielverläufe. Anderes Beispiel, das ich gerade habe, ist, wenn quasi ein Trainer ganz verzweifelt sagt, es wundert ihn, warum seine Mannschaft erst dann gut spielt, wenn die Mannschaft ein Tor bekommen hat, also wenn sie in Rückstand geraten ist. Dann scheint irgendwas in Gang zu kommen in dieser Mannschaft. Und wenn man dann genauer quasi da reingeht und so eine Analyse macht und auch zum Teil mit der Mannschaft spricht, dann stellt sich eben raus, dass dann sieht man eben die Zusammenhänge, die dazu führen, was das für ein Sinn ist, der in dieser Konstruktion ist. Also dass die Mannschaft wirklich von Spiel zu Spiel immer wieder erstmal ein Tor bekommt, bevor sie richtig gut dann spielt. Und dann spielt sie richtig gut. Das ist wie so eine Verwandlung innerhalb des Spiels. Und für einen Trainer natürlich vollkommen irritierend, weil er sagt, wieso können wir nicht von Anfang an gut spielen? Wieso müssen wir erstmal in Rückstand geraten? Und an der Stelle kann man dann einwirken, ne? Und das lässt sich auch sehr gut einwirken, wenn man diesen Zusammenhang verstanden hat. In dem konkreten Beispiel jetzt war es insbesondere so, dass es ist erst letztens nochmal sichtbar geworden, dass der Trainer sehr stark methodisch mit der Mannschaft gearbeitet hat und die Mannschaft eigentlich in so eine methodische Enge und Starre gebracht hat. Und die Mannschaft hat dann im Prinzip auf eine unbewusste Art und Weise versucht, aus dieser Starre rauszukommen. Und das geht am besten, wenn ich die ganze Zeit im Kopf eigentlich nur habe, muss ich jetzt mehr links stehen, rechts stehen, muss ich 3 Meter nach vorne gehen oder nicht, dann entwickelt sich diese Starre. Und da komme ich am besten raus, indem ich mir erstmal ein Tor einschenken lasse als Mannschaft. Weil dann ist es egal, da muss man Gas geben, ne? Da muss man richtig loslegen. Und dann bekommt es eine Dynamisierung. Und dieser Wandlungsprozess, sowas anzugucken und zu sagen, vielleicht brauchen wir das in den nächsten Spielen nicht, sondern es so quasi mit der Mannschaft zu bearbeiten, dass es von Anfang an zu einer Art von Performance kommt.
Ja, ich glaube, das ist ganz spannend, einfach mal zu hören, weil zumindest ging es mir so, als wir im Studium von der sportpsychologischen Spielanalyse oder als wir das lernen durften, waren viele Aha-Momente dabei, wo man auch so dachte, okay, klar, das ist ja irgendwie verrückt, dass immer in der Nachspielzeit dann erst der Ausgleich passiert oder dass man dann immer noch ein Tor bekommt in der Nachspielzeit. Oder wir haben ja auch über Abstiegskampf gesprochen, also wie sich eben die Psychologie einer Mannschaft oder ein Thema einer Mannschaft eben auch in diesen Spielen zeigt. Und das ist echt ein Ansatz, der, ja, wo wir auch ehrlich sagen können, auch viele Kollegen auf uns zukommen, der sich rumgesprochen hat, wo wir dann natürlich auch gefragt werden, wie funktioniert das denn eigentlich, diese Spielanalyse? Weil Spiele, gerade wenn sie so verlaufen, wie du es eben auch geschildert hast von diesem Bayern-Spiel, wenn ein Verlauf nicht so richtig erklärbar ist im ersten Moment, dann kommt ja auch immer die Frage vom Trainer, ja, sag du mir mal, was war denn da los? Also das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Wenn da irgendwas Unerklärbares passiert, dann ist immer gleich die erste Frage, ja, Psycho, hier, komm noch mal ran, erklär mir doch mal, was da passiert ist. Und spannenderweise gibt es halt nicht so viele Ansätze, so ein Spiel in der Form so erklärbar zu machen. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ein sehr interessanter Ansatz innerhalb unseres Feldes, der aber ja nicht so wirklich groß verbreitet ist.
Also ich glaube, generell ist ja auch der Klassiker, wenn man vielleicht an die Arbeit denkt von einem Sportpsychologen oder generell in dem Bereich, dass ja häufig auf bestimmte Verhaltensweisen ja auch nur von einzelnen Menschen geachtet wird. Die Kommunikation, die Sprache im Team oder die Kommunikation zwischen Trainerteam und Mannschaft, wenn man jetzt auf Mannschaftssport guckt und weniger auf die Dynamik des Teams. Also wie wirken die und auch über einen längeren Zeitraum, weil häufig wird ja erst recht im Leistungssport von Spiel zu Spiel nur geguckt und dann werden die anderen nicht in Zusammenhang gebracht. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo wir gemerkt haben, okay, man guckt auch über einen längeren Zeitraum eine Dynamik eines Teams an, wie entwickelt sich das und zeigen sich bestimmte Wirkungsweisen oder Gestalten beispielsweise häufiger. Also finden wir irgendwie einen Zusammenhang in dem Team, um überhaupt über ein Thema zu sprechen. Da auch einfach so ein bisschen das Thema Geduld selber mitzubringen, auch in unserer Arbeit, weil häufig wird man ja schon in solchen Situationen auch gerne mal unter Druck gesetzt, was siehst du jetzt sofort? Sondern auch zu sagen, dass man so eine Wirkungsweisen ja auch sich entwickeln und entstehen und auch über längeren Zeitraum auch beobachtet werden.
Du sprichst ja, oder ihr sprecht ja mehreres an. Das braucht zum einen auch einen psychologischen Blick und ein psychologisches Verständnis, was im Leistungssport natürlich auch eine bestimmte Geschwindigkeit hat. Also du kannst dir nicht zu viel Zeit nehmen, sondern du musst relativ schnell komplexe Zusammenhänge verstehen. Und das ist ja mit ein Ausbildungsinhalt bei uns, dass wir nicht nur quasi eine bestimmte Tiefe und Breite haben in dem, was wir verstehen wollen, sondern auch eine bestimmte Geschwindigkeit in dem, weil der Trainer hat jetzt keine Zeit, 3 Wochen zu warten, bis du endlich eine Antwort hast, so, ne? Wenn du denn gefragt wirst. Und die Erfahrung der letzten Jahre, wo wir das ja auch in den Markt reingebracht haben, immer mehr quasi damit gearbeitet wird, ist halt so, dass du nicht nur in Krisensituationen damit sehr gut fährst, sondern spannend wird es dann natürlich auch, was funktioniert denn jetzt gerade? Und warum funktioniert es gerade so gut, ohne es jetzt quasi zu überfragen und überfrachten, aber damit zu bekommen, was ist jetzt gerade gut in einem Gleichgewicht, was ist innerhalb des Mannschaftsgefüges gerade so, dass es zu diesen herausragenden Leistungen führt und das, obwohl vielleicht die Qualität des Kaders nicht so gut ist wie gerade der Gegner, der eine deutlich bessere Qualität hat. Und dann wird es spannend, weil dann kann man eben auch psychologische Wirksamkeiten nutzen, die halt auch Qualität schlagen können. Und das habe ich sehr häufig erlebt in meiner Praxis, wenn man dann mit Abstand teuersten Kader quasi aufgrund von der Behandlung von einem psychologischen Thema quasi wirklich besiegen kann. So, und dann steht es auch faktisch irgendwie da, ne? Plötzlich steht es 4-1 für dich und deine Mannschaft und nicht für den Gegner, der normalerweise der Favorit wäre, ne? Und da habe ich halt im Laufe der Jahre lernen müssen und auch ein Stückchen weit akzeptieren müssen, wie mächtig psychologische Zusammenhänge eben sein können. Es wird natürlich besonders deutlich in so Extremkrisen, da sieht man das richtig, ne? Weil ich durfte dann halt auch mit begleiten in so Fällen wie Suizid oder Tod. Da ist natürlich die ganze Mannschaft affiziert, aber spannend wird es dann halt auch, wo es halt sehr offensichtlich ist, aber spannend wird es dann natürlich auch in Momenten, wenn das nicht so dramatisch ist. Ne? Dann ist aber auch so eine Thematik da, die Mannschaft behandelt, genauso wie sie das auf spielerischer Ebene macht. Da spielen die auch miteinander. Ne? Und genauso entwickelt sich zwischen ihnen eine Art von psychologischer Wirkungsthematik, die sie halt bestimmt.
Und lässt sich irgendwie sagen, du hast gerade davon gesprochen, es lässt sich herauskristallisieren, was so richtig gut läuft oder was zu diesen herausragenden Leistungen führt. Lässt sich das irgendwie auch zusammenfassen? Natürlich ist es wahrscheinlich auch ein individuelles Thema von Mannschaft zu Mannschaft, aber lassen sich so Themen herauskristallisieren, die auf der psychologischen Ebene dazu führen, dass eine Mannschaft Höchstleistung bringt?
Ja, also wenn zum Beispiel, ich habe mal längere Zeit in einer Mannschaft gearbeitet, da war innerhalb des Mannschaftsgefüges 2 Extrempositionen, die sich quasi in den Personen vertreten haben, die dann aber auch Themen mit sich gebracht haben, die wurden sehr gut vermittelt. Auf der einen Seite ein totales Zockertum, also verkörpert durch einen Spieler, der halt extrem mit allem gezockt hat. Und wo, wenn man das jetzt auf die Mannschaft überträgt, heißt das ja, sie zocken auch bis zur letzten Minute. Ne? Und ob das gelingt oder nicht, das muss immer in der Waage gehalten werden. Und mal geht es in die eine Richtung, in die andere Richtung. Wenn du jetzt nur so ein Prinzip innerhalb der Mannschaft hast, wird das schwierig, weil dann lieferst du dich quasi diesem Zockertum auf, schwarz oder rot so ungefähr. Ne? Wenn, das wurde gegengehalten durch Charaktere, die extrem stabil und sehr verlässlich waren. Ne? Und in diesem, auf der einen Seite Zockertum, auf der anderen Seite fast konservative Biederhaftigkeit, als das quasi sich ergänzt hat, dann war das eine extrem erfolgreiche Kombination. Da konnte sich quasi das Zockertum innerhalb des gerahmten, biederen Spiels unglaublich gut ausbreiten und wurde gehalten und konnte richtig Erfolge feiern, wo man sich so ein bisschen die Augen gerieben hat, wie das eigentlich geht mit dem Kader.
Das heißt, man könnte es vielleicht auch verallgemeinern mit, sobald auch vielleicht Polaritäten da sind, also sobald auch irgendwie Gegensätze da sind, die sich wieder in ein Gleichgewicht bringen.
Wenn Gegensätze quasi sich irgendwie in eine lebbare Form bringen können, die sich einerseits ausschließen, aber auch ergänzen, dann entwickelt sich zum Beispiel eine richtig gute Dynamik. Aber da gibt es natürlich viele andere Themen auch, die wir eigentlich aus dem Alltag auch heraus kennen. Also eine Mannschaft, die zum Beispiel ein riesiges Problem damit hatte, die hatte eigentlich so ein Inkontinenzproblem, wenn man so will, die ein Problem damit hatte, in Führung halten zu können. Da ging immer was in die Hose. Und als wir dann draufgekommen sind, welche Thematik das ist und die angegangen haben, dann war es plötzlich wie weg. So. Also es zeigt sich immer etwas in der Mannschaft. Ne? Entweder, so wie jetzt schon ein paar Beispiele sind, irgendwas zeigt sich und das ist immer thematisch bestimmt. Und das als Psychologe quasi zu verstehen und in seiner Wirkung abschätzen zu können und dann auch in eine Behandlung reinzugehen, die das quasi auch wieder behandelbar macht, das ist dann natürlich eine spannende Geschichte.
Vielleicht ist auch nochmal interessant zu wissen, wie du eigentlich generell in die Sportpsychologie gekommen bist. Also was war deine Idee, dein Wunsch? Wie bist du in den Bereich der Sportpsychologie selber gekommen?
Ich fand das spannend, irgendwie so eine verspürte Idee davon zu haben, weil ich selbst sehr gerne Sport gemacht habe und auch Leistungssport, dass da mehr ist halt als nur irgendwelche Ausführungen von Bewegungen, sondern ich habe halt gemerkt, das nimmt mich auch irgendwie mit. Und wenn ich gewonnen habe oder verloren, das war halt ein Riesenunterschied. Und da gab es das Thema Sportpsychologie so und als Fach nicht. Und ich habe dann extra den Weg quasi aus Österreich, nachdem ich da Theologie und Sport studiert habe, weil ich das mit der Theologie ganz spannend fand, weil es da um große Wirkungen ging. Wenn so eine Religion 2000 oder 4000 Jahre alt ist, dann kann man ja von einer großen Wirkung sprechen. Also wie überlebt etwas, wie erzeugt etwas Wirkung? Dann habe ich das eher studiert und bin dann erst an der Sporthochschule und später an der Universität Köln in die Psychologie reingekommen und gerade dort Konzepte kennenzulernen, die sich wirklich sehr psychologisch quasi verstanden haben. Also weniger jetzt über das, was heute auch so sehr stark in der objektiven Psychologie vermittelt und gelehrt wird, wo es um Kognitionen und Emotionen und so weiter geht, sondern mehr aus solchen Wirkungszusammenhängen herauszudenken, wo ich das sowohl individuell anwenden kann, als auch dann auf größere Einheiten, wie zum Beispiel Mannschaften, Spielformen und so eine Spielform auch als eine Produktion einer Mannschaft verstehen kann. Das fand ich sehr spannend und der Weg dahin, der war dann im Prinzip so ein bisschen vorgezeichnet darüber, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und dann, als es dann so erste größere Fälle gab in der deutschen Bundesliga, unter anderem eben auch als der Robert Enke sich suizidiert hat, hat mir das sehr geholfen, da etwas zu verstehen daran und dann dementsprechend da auch einwirken zu können und mithelfen zu können, um die Mannschaft lange nachdem er sich eigentlich suizidiert hatte, dann auch begleiten zu können. Und da hat mir auch geholfen, dass ich psychologische Psychotherapeutenausbildung gemacht habe. Das ist in dem Fall halt einfach auch zusätzlich hilfreich gewesen. Aber so ich glaube, man muss heute, wenn man in diesen Bereich reingeht, eine sehr umfassende Ausbildung haben, die jetzt nicht nur sich auf das Individuum Mensch quasi reduzieren lässt, sondern man muss auch etwas von Kultur verstehen und von Wirkungsprozessen verstehen, weil wenn ich jetzt nur mal in eine Fußballmannschaft reinschaue, da habe ich es oft mit 17 Kulturen zu tun, die vom Japaner bis zum Serben, da gibt es halt einen riesengroßen Unterschied im Selbstverständnis oder Brasilianern und so weiter. Und das quasi auch aus so einer übergreifenden Kulturperspektive zu verstehen, was da eigentlich zusammenkommt. Ne? Und wenn jetzt 5 aus dem ganzen Team religiös sind und ein größerer Teil nicht religiös, ist es genauso wichtig. Sie müssen irgendwie am Samstag spielen, die miteinander ins Spiel. Ne? Da muss das irgendwie zusammenkommen. Und da ein Verständnis davon zu haben, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da hilft eigentlich alles, was einen Einblick gibt in ein Verstehen von den einzelnen Spielern, aber auch in dem, was sie gemeinsam herstellen. Das beginnt bei irgendwelchen Tattoos, ne, und geht weiter über irgendwelche Ausdrucksformen wie Körpersprache, aber auch über dem, was sie erzählen. Also da ist alles relevant und deswegen müssen wir, glaube ich, als Psychologen und Psychologinnen dann eine sehr umfangreiche und sehr ganzheitliche Ausbildung erfahren, die nicht nur etwas verstehen lernt, sondern auch ein Stück weit sich selbst auch in der eigenen Persönlichkeit dahin entwickelt, um in diesem Leistungssport auch wirklich einen Beitrag leisten zu können.
Du hast jetzt schon so ein bisschen über die Qualifikation gesprochen. Wenn du das nochmal zusammenfassen würdest, was würdest du sagen, ist wichtig, um in dem Bereich als Sportpsychologe auch zu arbeiten? Wie würde denn so eine optimale Ausbildung, also ein bisschen vielleicht auch schon den Übergang zu schaffen zu dem Studium, was wir ja auch gemacht haben bei dir, da vielleicht ein bisschen Übergang zu geben? Was wären denn so Qualifikationen?
Der erste wichtigste Ausbildungsinhalt ist halt die eigene Persönlichkeit. Du kommst quasi als junger Mensch erstmals aus dem Psychologiestudium oder sportwissenschaftlichen Studium und willst dich quasi in einen Bereich hineinbewegen, der halt extrem leistungssportorientiert ist. Das heißt, da geht es um High Performance und da geht es darum, dass Menschen davon leben und auch glücklich werden oder unglücklich werden, wenn sie performen oder nicht performen. Das ist ein sehr zugespitzter Wirklichkeitsbereich und auf den müssen wir uns quasi in unserer eigenen Persönlichkeit auch vorbereiten und hinentwickeln. Das hat manchmal auch was mit bestimmten Härten zu tun, aber auch mit einem bestimmten Tempo, auch einer bestimmten Haltung, die ich der ganzen Sache gegenüber quasi bewege. Und das in der Auseinandersetzung und Konfrontation mit diesen Qualitäten von Geschwindigkeit, etwas verstehen, einwirken können, auf komplexe Zusammenhänge einwirken zu können, das braucht auch ein Training. Ne? Und das tun wir sehr stark in unserem Ausbildungsgang. Weil das ist das erste und wichtigste Überzeugungskriterium, wenn man mit einem Trainer zusammenkommt. Und ich komme gerade aus einem Trainingslager, ne, da habe ich die Trainer neu kennengelernt und die haben mir eigentlich nach einem Tag gesagt, du bist ja kein Psychologe, du bist ja einer wie uns, du denkst ja wie wir so. Ne? Und das hat mich sehr gefreut, weil da war so diese Differenz hin zum, oh, der Psychologe und der ist irgendwie so komisch, das war gar nicht da, sondern wir haben eigentlich aus einer gemeinsamen Wirkungswelt heraus die Dinge beschrieben und angeguckt. Ich vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive als Sie, aber das haben Sie irgendwie verstanden und ich habe Sie sehr gut verstanden. Deswegen war so eine Nähe da, ne? Und das verkauft dann auch und das überzeugt. Und da lassen Trainer dann auch gern solche Menschen auch ran. Das ist ja die Erfahrung, die ich jetzt seit über 20 Jahren mache, dass das wirklich gut geht. Ein zweiter wichtiger Ausbildungsinhalt ist die Praxis, ne? Also wir versuchen halt von Anfang an, Studierende bei uns in die Praxis und das sehr stark unter Supervision auch reinzubekommen, damit nicht so ein Praxisschock entsteht, sondern mit erste schöne Erfahrungen in der Praxis begleitet durch eine hohe personellen Schlüssel, den wir haben, dass Erfahrungen entstehen, wo man sagt, Mensch, da merke ich, wie ich mit meinen Fähigkeiten und Qualitäten auf der einen Seite schon vieles bewirken kann oder auch, wo ich merke, ja, da ist schon viel, aber auf der anderen Seite auch, wo muss ich mich jetzt quasi noch entwickeln und ausbilden, ne? Damit ich dann tatsächlich auch entsprechend wirksam sein kann. Weil der Leistungssport ist an manchen Stellen halt einfach relativ gnadenlos und der wirft einen genauso schnell raus, wie man vielleicht reingekommen ist. So, und das Dritte, was wir halt machen, ist, wir versuchen aus dem Spektrum der Psychologie diese Methoden näher zu bekommen oder zu vermitteln und zwar in einem Handling auch, dass man es anwenden kann, die halt auf die relativ schnell verstehen lassen, wie die Komplexität einer sportlichen Handlung oder eines Ausdrucks, wie zum Beispiel ein Spiel über 90 Minuten oder 5 Stunden Tennis, wie ich das verstehen kann, was da passiert. Also ich brauche quasi eine sehr wirksame und eine erhellende Psychologie und nicht eine, die sich in irgendwelchen theoretischen Konstruktionen verstrickt oder so, sondern etwas, was mir tatsächlich hilft zu verstehen. Und das ist ein dritter großer Ausbildungshintergrund. Deswegen haben wir quasi ein Spektrum von psychologischen Methoden, die wir dann quasi nicht nur lehren, sondern wo halt viel auch damit gearbeitet wird und so weit trainiert wird, dass ich dann, wenn ich nach 4 Semestern da rauskomme, das Gefühl habe, Mensch, ich war schon in einigen praktischen Zusammenhängen, ich habe viel Praxis, viel Menschen quasi in der Praxis erlebt, da konnte ich mich schon ausprobieren, ich habe mich selbst weiterentwickelt und diese Entwicklungswege, das ist immer sehr schön und auch teilweise berührend zu sehen, wie stark sich quasi unsere Studierenden da auch einlassen und sich selbst quasi fördern und auch pushen an der Stelle und die Angebote annehmen. Und dann auch zu sehen, wo sie letztendlich dann, wenn sie nach 2 Jahren rausgehen, mit diesem Gesamtpaket auch landen. Ich meine, ihr habt ja auch einen schönen Weg gemacht und habt dann gleich im Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten einen tollen Job bekommen und so. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man in jungen Jahren gleich mal so landet. Und das haben wir mittlerweile mit sehr vielen Studierenden, dass sie tatsächlich tolle Jobs bekommen. Ne? Und deswegen habe ich damals, wie ich die Möglichkeit bekommen bin, da bin ich der Hochschule auch immer noch sehr dankbar. Als mir gesagt wurde, ja, dann entwickelt doch so einen Studiengang, war für mich sehr wichtig zu sagen, ja, das mache ich gern, aber ich möchte dann wirklich einen relevanten Studiengang. Immerhin bezahlen die Studierenden bei uns ja auch Geld dafür und das muss sich quasi im Investment auch lohnen. Es muss also wirklich am Ende, unterm Strich muss stehen, das hat sich gelohnt, das sind für mich Perspektiven, die damit aufgegangen sind. Ich fühle mich gewappnet und gerüstet, in diesen Beruf auch reinzugehen.
Also ich glaube, was ich mal von mir auch teilen kann, damals, warum ich mich auch für den Studiengang selber entschieden hatte, ich wollte unbedingt aus der Psychologie im Bachelor relativ schnell gerne in den sportpsychologischen Bereich. Und dann gab es natürlich die Option, es waren noch gar nicht so viele Leute, die diesen Studiengang eigentlich machen wollten. Und dann wusste ich, dass ich dafür nach Berlin gehen soll, um dann bei dir zu studieren. Und ich hatte im ersten Moment noch gar nicht so eine Vorstellung davon, was mich wirklich erwartet. Weil natürlich im Bachelor wurden einem sehr, sehr viele Theorien, sehr viele Modelle vorgestellt, sehr viele verschiedene Schulen in der Psychologie, weniger aber die praktische Arbeit. Also ich habe da selber zwar auch schon in der Klinik gearbeitet, aber ich wurde nie so richtig darauf vorbereitet, wie arbeite ich mit Menschen. Das heißt auch zu verstehen, wie entwickeln sich bestimmte Geschichten, wie spreche ich mit denen, wie verstehe ich auch deren Lebenswelt. Und ich finde, in den 2 Jahren im Master habe ich einfach gelernt, wie läuft der Leistungssport? Also wie fühlt sich das an? Und das auch ganz, auch mal knallhart gesagt, über die eigene Erfahrung. Also du hattest es geschafft, in 2 Jahren die Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben und selber in Situationen zu bringen, die vielleicht auch nicht unbedingt immer gemütlich sind, aber mal zu verstehen, wie tickt auch der Leistungssport? Was wird von den Menschen dort erwartet, um Höchstleistungen zu bringen? Und da dann aber auch nicht nur die Methodik zu erklären und zu sagen, so fühlen die sich, sondern selber zu fühlen, wie sich das anfühlt am Ende. Und da dann auch das einfach besser nachvollziehen zu können, um zu verstehen, wie kann ich denn überhaupt in so einem Spektrum dann auch am Ende wirken?
Ich glaube, um auch mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben uns heute natürlich, wir haben uns im Vorfeld natürlich auch Gedanken über die Folge gemacht und haben uns dann nochmal ein paar Erfahrungen vom Studium ausgetauscht und ein Modul oder auch ein Tag oder Tage, die uns sehr im Kopf geblieben sind vom Studium, war, dass wir über 2 komplette Tage von 8 bis 18 Uhr abends das Thema Tod behandelt haben im Studium. Und keine Ahnung, manche von euch da draußen, die vielleicht auch schon Sportpsychologie studiert haben, werden sich jetzt fragen, okay, warum macht man so intensiv das Thema Tod? Was hat das mit Leistungsoptimierung zu tun, jetzt mal platt gesagt? Ja, das war echt intensiv, diese beiden Tage, weil wir wirklich da auch durch einen Prozess von dir geführt wurden, der Selbsterfahrung, wir haben es tief mit dem Thema Tod und auch unseren eigenen Erfahrungswert mit dem Thema Tod beschäftigt. Aber um wirklich auch mal so eine Ohnmacht zu spüren, die ja immer wieder auch passiert in Mannschaften. Und wir haben selber erlebt, also während wir beim VfL Wolfsburg waren, ist unser 17-Trainer tot umgefallen beim Joggen. Und wir haben erlebt, was das auslöst in einer Mannschaft. Wir haben erlebt, welche Ohnmacht dann da herrscht. Und allein in diesem Moment waren wir extrem dankbar für die Ausbildung und auch in vielen anderen Momenten. Aber wir waren super dankbar, dass wir sofort wussten, wir müssen das jetzt sofort behandeln. Weil wenn wir da jetzt nichts tun, dann wird sich das langfristig in den Spielen, wie du es vorhin auch als Beispiel genannt hast, wird sich das irgendwie eine Selbstbehandlung suchen und ja, wird halt einfach keinen guten Weg nehmen. War eine schwierige Situation, weil es war Corona und wir konnten alle gar nicht richtig zusammenkommen. Das hat das alles natürlich nochmal erschwert. Aber es war dennoch eine Phase, wo wir relativ schnell aus unserer eigenen Ohnmacht dann rausgehen konnten und ins Tun kommen konnten, weil wir eben auch dieses ganze Input und diese beiden Tage auch, glaube ich, hatten. Und ich glaube, das zeigt allein schon dann doch, wie praxisrelevant dann auch der Studiengang an der Stelle ist, weil es eben einen auf vor allem diese schweren Momente vorbereitet, weil das sind ja die Momente, wo man am Ende in der Praxis dasteht und sagt, ja, und was soll ich jetzt machen? Und von daher, ja, sind wir da schon oft sehr dankbar für die Ausbildung, auch wenn sie an Stellen hart war.
Der Leistungssport ist sowohl für die Leistungssportler teilweise hart, ne? Das ist auch zum Teil Leistung erbringen, immer mit Schmerzen. Man ja nur ein bisschen reden mit den Leistungssportlern. Aber auf der anderen Seite müssen sie ja von uns quasi auch eine Art von Schnelligkeit in der Eigenbehandlung. Jetzt, du hast das Thema Tod genannt. Ne? Das ist natürlich, das kannst du dir nicht aussuchen. Das ist plötzlich da. Und wer soll denn gefragt werden, wie wenn nicht der, die Psychologin oder der Psychologe, der halt da ist. Ne? Also wenn der Trainer den Eindruck hat, du selbst brauchst jetzt als Psychologin und Psychologe einen Psychologen, dann ist es vielleicht auch nicht so optimal, ne? Sondern so ein Handling zu haben. Und es gibt halt einfach ein Spektrum von Themen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und der Tod gehört da auch dazu, weil wenn so 35 Männer in so einem Gefüge zusammenarbeiten oder je nachdem mit Staff dann um die 50, dann ist das irgendwann mal auch Normalität, dass ein Vater verstirbt, eine Mutter verstirbt, ein Bruder verstirbt oder jemand aus dem Team verstirbt und dann hat man halt dieses schwere Thema, wobei das halt nur ein Thema ist, nicht von vielen, auf die man sich auch ein Stückchen weit vorbereiten muss und wo man auch, das kann man dann nicht nur theoretisch im Kopf, sondern da muss man auch ein Stückchen weit selbsterfahrerisch durch, sonst ist das viel zu weit weg von der Praxis.
Ich glaube, was dabei halt wichtig war im Studium generell, ist, dass wir halt von Anfang an die Möglichkeit hatten, praktisch zu arbeiten. Also neben dem Studium und die Inhalte, die ihr uns beigebracht habt, war es ja immer ein Fakt, dass wir die Möglichkeit hatten. Also wir waren zum Beispiel im Billard und ich hatte vorher jetzt nicht so viele Berührungspunkte damit. Und dann auch einfach mal zu verstehen, wie funktioniert denn diese Sportart überhaupt? Welche Themen, womit beschäftigen sie sich eigentlich? Was sind überhaupt die Themen hinter dieser Sportart? Welchen Situationen sind die ausgesetzt? Wie läuft denn überhaupt diese Sportart generell ab? Und da dann halt über eine lange Zeit die Möglichkeit zu haben, selber Praxiserfahrung zu sammeln im Studium, zu sagen, also wir hatten ja, du warst ja auch schon bei Alba dann während des Studiums oder auch Union hatten wir da als Partner. Vielleicht kannst du da ein bisschen Einblick geben, wie sich das vielleicht auch entwickelt hat, wie das in dem Studiengang jetzt generell gelebt wird.
Wir haben im dritten Semester mindestens 3-monatiges Pflichtpraktikum, aber um überhaupt, das ist für uns eigentlich dann schon so der Ernstfall, wo unsere Studenten ja sich quasi in der Art und Weise, wie sie auf dieses Pflichtpraktikum hinsteuern, schon ausprobieren sollen, wie kommen sie eigentlich zum Job. So. Und dazu hilft einfach, wenn sie ein Jahr vorher schon Praxis haben. Und deswegen pflanzen wir als Möglichkeit, als freiwillige Möglichkeit in den Rahmen des Studiums, das bauen wir halt so, dass es möglich ist, bei Kooperationspartnern von uns wie Alba Berlin oder Union Berlin oder Victoria Berlin ist jetzt dabei und noch 3-4 andere aus verschiedenen, auch die Wassersportfreunde in Spandau, wo man plötzlich auf Champions League-Ebene dann im Wasserball ist, Möglichkeiten hat, Erfahrung zu sammeln, aber immer unter Begleitung und Supervision, sodass man nie alleine ist, sondern dass man so sich antastend an die Praxis begleiten lassen kann und nicht dann gleich irgendwie die großen Schicksalsschläge da erlebt, sondern tatsächlich auch so unterstützt wird, dass es gute Erfahrungen sind. Und das zeigt sich jetzt so die letzten Jahre, wo wir das machen, ist, das ist ein total wertvoller Beitrag für die jungen Kolleginnen und Kollegen, weil sie fassen da wirklich relativ schnell Mut und Zugang dazu, werden immer tapferer in dem ganzen Prozess. Und dann ist eigentlich dieses 3-monatige Praktikum schon sowas wie ein totales Heimspiel, ne? Also wo so richtig Gas gegeben wird und sehr viel Eigenständigkeit drinnen ist. Und dann ist ja ein halbes Jahr später, geht man ja schon in die Praxis. Und was wir immer wieder erleben ist, dass dann eigentlich nach 4 Semestern schon so eine breite Brust da ist, ne? Wo man sagen kann, hey, jetzt egal, wo ich jetzt hingehe, ich weiß, was ich zu tun habe, ich bin mutig, ich gehe da raus und stelle mich quasi dem ganzen Feld. Ist ja immer noch, wenn man so will, die Sportpsychologie, insbesondere in bestimmten Sportarten, so ein bisschen wilder Westen. Ne? Wer kommt da? Ne? Man kann ja Mentaltrainer-Ausbildung machen, diese Wochenendeweise und so. Ne? Bei uns machen die Studenten halt 3600 Stunden und das sehr intensiv. Und das soll ja schon etwas einen Vorteil auch bringen gegenüber ja, so Wochenendseminaren, die ich halt darin mache. Ne? Und ich glaube, dass es auch notwendig ist, weil es der Komplexität des Seelischen auch gerecht wird.
Du hattest jetzt auch schon häufiger von Wirkungsweisen oder Wirkungsfeldern, Wirkung generell gesprochen. Wie können wir natürlich was anfangen, weil wir ja 2 Jahre bei dir studiert haben. Trotzdem könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass für manche draußen es teilweise noch nicht so ganz greifbar ist, was genau damit gemeint ist. Vielleicht könntest du darauf noch mal einen Tick näher eingehen.
Also wenn man sich die Frage stellt, wie unser Seelisches quasi gebaut ist, dann kann man ja verschiedene Antworten drauf geben. Das ist so die Frage in der Psychologie nach dem Gegenstandsverständnis. Und da vertreten wir unter anderem eine Auffassung innerhalb, es nennt sich morphologische Psychologie, wo wir sagen, wir bilden eigentlich die ganze Zeit Gestalten aus und diese Gestalten, die wandeln sich die ganze Zeit. Also es ist eigentlich ein sehr, wenn man das mit anderen Richtungen vergleicht, sehr moderner Ansatz, obwohl er eigentlich jetzt schon seit 70, 80 Jahren quasi so entwickelt wurde, wo auch Tiefenpsychologie drinnen steckt. In diesen Gestaltbildungen und Umbildungen steckt immer eine Art von Wirkung. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel anguckt, dann versucht eine Mannschaft auch eine Art von Gestaltung hinzubekommen. Man sagt ja auch, das ist dann sowas wie die Spielgestalt, oder? Das ist ein Gefüge, was da quasi wirkt. Und wenn sie sich irgendwie durchsetzt, dann spürt man diese Wirkung auch. Und wenn sie plötzlich erstarrt, dann merkt man auch eine bestimmte Wirkung. Ne? Und auf solche Sachen quasi zu achten und die für sich quasi dann auch in der Analyse zu nutzen, das ist, glaube ich, sehr hilfreich innerhalb dieser psychologischen Perspektive. Da spielt dann nicht nur das Denken an der Stelle so eine Rolle, sondern auch tatsächlich unbewusste Prozesse, die uns gar nicht so richtig klar sind. Und das erlebt man ja häufig im Leistungssport, dass dann Sportler dastehen, die dann gefragt werden, sag mal, wieso ist denn das jetzt so gelaufen? Und dann sagen die, ich weiß es auch nicht, ich hätte es auch gern anders gemacht, aber es ist halt so. Ne? Und da sind wir halt dann auch so eine kleine Krücke, die hilft, da ein Verständnis reinzubekommen. Und dann wird es richtig spannend. So, ne? Deswegen müssen wir uns halt quasi auch mit Wirkungen auseinandersetzen, die wir selbst herstellen. Auf der anderen Seite aber auch ein Verständnis dafür entwickeln, wie Wirkungen von uns auch gesetzt werden können. Also wie holt man eine Mannschaft aus sowas Erstarrten dann wieder raus, ne? Wenn man als die Möglichkeit bekommt, da einzuwirken. Oder was macht man mit einer Mannschaft, die gerade tatsächlich einen Schicksalsschlag erfahren hat und eigentlich fassungslos ist? Ne? Wie kriegt man wieder mit der Mannschaft eine Fassung? Das sind ganz heftige Formen von Wirkungen. Oder eine Mannschaft, die gerade 7-1 gewonnen hat und im Siegestaumel ist und glaubt, dass jetzt das so weitergeht. Wie entwickelt sich also jetzt dieser Siegestaumel im Prinzip weiter? Und kommt man dann in dem nächsten Spiel plötzlich zu einer brutalen Bruchlandung? Oder ne, so da auch hinzugucken, nicht nur immer auf Schicksalhafte, sondern auch das ist eine Wirkung. Ne? Und deswegen glaube ich, ist diese Wirkungsperspektive eine sehr hilfreiche innerhalb der Psychologie, die uns ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge gibt, aber die uns auch eine Möglichkeit gibt, dann selbst Wirkungen quasi zu setzen, die dann auf Gefüge, Verfassungen von solchen Gebilden auch einwirken kann. Und Gebilde meine ich jetzt nicht nur ein Mannschaftsgebilde, sondern auch individuell auf Sportler, auf Einzelsportler.
Muss man denn eigentlich als Psychologe dann immer direkt selbst einwirken oder kann man auch indirekt über einen Trainer wirken? Also ich frage deshalb, ich arbeite derzeit mit einem Trainer zusammen, der im Abstiegskampf mit seiner Mannschaft steckt. Ich habe die Mannschaft noch nie gesprochen. Ich habe keinen Kontakt zur Mannschaft. Ich habe nur Kontakt mit dem Trainer. Und jetzt frage ich mich gerade, wie sehr kann ich dann auf ihn wirken, damit er auf die Mannschaft wirkt? Wie siehst du dann auch diese Konstellation?
In dem Moment, wo man auch ein Stückchen weit versteht, warum die Mannschaft zum Verlieren kommt oder was sie darüber auch versucht zu behandeln, da gibt es die Möglichkeit quasi auf den Trainer auch dementsprechend dann so einzuwirken und im Zusammenhänge klarzumachen bis hin zu konkreten Vorschlägen, wie er auch die Ansprache macht, welche Themen er setzt, dass es dann tatsächlich im Spiel quasi funktioniert. Also das mache ich öfter auch, also ohne jetzt mit der Mannschaft zu arbeiten, sondern direkt auch mit dem Trainer. Das Spannende ist halt, dass dass ja beide, das wirst du ja auch so quasi mit ihm erleben, dass beide halt über das Gleiche sprechen. Ne? Er spricht halt über seine Mannschaft und du kannst es ja sicherlich sehr gut rekonstruieren und nachvollziehen, was da ist und bringst ihm vielleicht eine Zwischenperspektive auch nochmals dazu, die aus diesem Blick, den er hat, ne, einen bereichernden Blick und ein bereicherndes Verständnis durch dich bekommt. Und damit gibt es eine sehr schöne Möglichkeit einzuwirken. Also ich aus der letzten Saison habe ich mal einen Bundesligisten, einen Trainer quasi dahingehend beraten, dass er hat dann beschrieben, ne, dass die Mannschaft quasi so seltsam in den ersten 15 Minuten immer irgendwie eine Chance vergibt und so weiter. Dann sind wir immer stärker drauf gekommen, dass es so Schlüsselmomente sind, die sich daraus bilden, an denen die Mannschaft ihr Schicksal hängt. Und je nachdem, wie sie diesen Schlüsselmoment bewältigt, ne, geht das dann in Richtung von Sieg oder Niederlage. Also hat er ganz massiv in der Woche, ne, das auf der einen Seite thematisiert und hat das auch üben lassen. Und dann kam es tatsächlich in den ersten 15 Minuten von diesem Spiel zu Schlüsselmomenten auf beiden Seiten. Die hat die Mannschaft dann bestanden, beziehungsweise auch ein Tor geschossen und dann haben sie 5-1 gewonnen. So. Stellt sie aus unserer Sicht nicht zufällig her, diese Schlüsselmomente, sondern das passiert halt, weil sie darin was behandeln möchte. Das ist ja wie im Alltagsleben auch. Nicht? Wir machen ja manchmal Sachen, wo wir uns auch nicht fragen wir uns ja auch, was habe ich denn jetzt gemacht? Und ich weiß es eigentlich gar nicht, aber es ist halt so von mir gemacht worden. Oder? Und erst durch die Auseinandersetzung, damit kriege ich dann eine Chance, überhaupt das ein Stückchen weit verstehen zu können. Das ist, wenn man jetzt so ein Spiel anguckt oder irgendwie die Handlung eines Sportlers, dann ist es immer auch aus dieser psychologischen Perspektive, dann ist es immer auch so eine Art, Arbeit gegen den Widerstand, der sich so in dieser Sportart quasi zeigt, weil normalerweise sind Spiele ja dazu da, damit du sie genießt und nicht verstehst. Ja? Also ein Spiel sagt immer, genieß mich und versteh mich nicht. Und wir gehen hin und versuchen das zu verstehen. Und deswegen ist es erstmal mühselig, das Ganze zu verstehen. So, ne? Aber wenn man es verstanden hat, glaube ich, hat man einen schönen Zugang zu der ganzen Geschichte.
Ich glaube, dadurch bekommen auch die Trainer oder Trainerinnen auch ein anderes Gefühl für so ein, für ein Spiel? Weil häufig, wenn man, also wenn wir das selber auch geübt haben oder auch ausprobiert haben, die Spielanalyse auch zu übersetzen und auch an die ranzutragen, welche Dynamiken oder welche Prozesse man da gesehen hat, kriegen die manchmal auch einfach ein Gefühl für das, was sie vielleicht innerlich gespürt haben, aber niemals hätten greifen können. Und ich glaube, diese Übersetzung auch manchmal, weil häufig versuchen die das ja irgendwie in eine Schublade zu quetschen oder in irgendein Konstrukt zu pressen, nur damit sie es greifbar machen können für sich. Ob das jetzt anhand der Laufdaten sind oder Torstatistiken etc. pp., versuchen die das irgendwie greifbar zu machen für etwas, was sie sonst irgendwie nicht sich erklären können. Und ich glaube, da ist halt diese Analyse oder die sportpsychologische Spielanalyse einfach eine Möglichkeit, überhaupt auch in einen Austausch zu kommen und Dinge, die sonst nicht erklärbar sind, erklärbar zu machen. Also zu versuchen, etwas darzustellen oder zu zeigen, was sich natürlich auch irgendwie immer weiterentwickelt. Und ich glaube, darüber halt auch das zu lernen und auch zu üben, ist halt einfach ein wesentlicher Bestandteil, der halt im Studium sehr wertvoll war, weil das dann auch irgendwie möglich gemacht hat, einen Ansatz zu finden, wie man arbeiten kann in der Praxis.
Ich hatte das zum Beispiel auch mal, weil wir uns natürlich auch viel austauschen und wir als Psychologinnen im System ja auch immer manchmal noch versuchen zu rechtfertigen, warum gibt's das denn und was sind eigentlich unsere Aufgaben. Und ich hatte tatsächlich auch mal die Situation mit einer Mannschaft, wo ich jetzt nicht so die Rolle gespielt habe, ehrlicherweise. Also war jetzt nicht so, dass der Trainer Luftsprünge gemacht hat, als ich um die Ecke kam. Und ich habe dann einfach in meinem stillen Kämmerlein immer schön fleißig bei den Spielen meine Analysen gemacht, habe die ihm nie gezeigt, weil es hat ihn jetzt auch nicht groß interessiert. Und dann kam er aber irgendwann eben in eine Negativspirale rein und dann saßen wir montags im Büro und ich hatte wieder meine Spielanalyse gemacht. Und auf einmal guckt der Trainer mich an, was sagst du dazu eigentlich? So. Und dann war das ganze Staff und das ganze Trainerteam saß im Büro und dann habe ich halt mal meine Analyse da auf den Tisch gepackt und dann war Stille. Und der Trainer war so richtig sprachlos und war dann nur so, das ist ja interessant. Okay, da müssen wir vielleicht mal einen Termin machen. Da musst du mir mal näher darüber erzählen, was du da eigentlich machst. Und das war dann eigentlich mein Eintrittsticket in dieses Trainerteam. Und deswegen glaube ich, ist es auch spannend, dass wir nicht immer nur mit irgendwelchen Techniken irgendwie im Sinne von, ich mache jetzt hier mal Entspannung oder mach mal das, wirken können, sondern eben auch über den sportlichen Bereich und gerade diesen sportlichen Bereich, das Spiel an sich, das ist ja für das leben alle in diesem System und genau da können wir eben auch ansetzen und das ist einfach so, so wertvoll, glaube ich, genau an der Stelle eben auch anzusetzen.
Quasi auch in dem Herstellen und dann im Nachklang des Spiels wird ja unglaublich viel Zeit investiert, um das, was dann passiert ist, mit dem, was man sich vorher gedacht hat, auf das man hin trainiert hat, dann auch zu verstehen. Und für Trainer ist es schon, also ich erinnere jetzt nur an die letzte Fußball-Weltmeisterschaft, eine deutsche Mannschaft, die gegen Japan ein total überlegenes Spiel spielt, mit Abschlüssen, wie sie keine Mannschaft in der ganzen Fußball-WM hinbekommen hat, also eine totale Dominanz. Und nach ungefähr 75 Minuten kippt das Spiel, ne? Wo man sich fragt, wozu muss denn ein Spur, warum muss eine Dominanz kippen? Die sind weder körperlich irgendwie nicht in der Lage, 90 Minuten durchzugehen, noch sind sie irgendwie, es gibt gar keinen Grund. Ne? Und trotzdem scheint etwas wirksam geworden zu sein, wo am Schluss das Spiel 2-1 verloren geht. Gegen eine Mannschaft, die deutlich unterlegen ist. Und das wiederholt sich quasi gegen Costa Rica auch dann wieder. Ne? So. Obwohl da auch wieder eine Dominanz da ist. Also mit sowas hat dann plötzlich ein Trainer zu tun. Ne? Und er fragt sich ja, ich kann mir das ja gar nicht taktisch erklären. So, und, die Mentalität der Mannschaft hat sich in 90 Minuten auch nicht groß geändert. Ne? Ich weiß ja um meine Spieler. Also muss da etwas wirksam werden, was irgendwie dieses Spiel auch biegt und dann zum Kippen bringt. Und wenn wir da als Psychologinnen und Psychologen Antworten ihnen geben zu können, dann kriegt auch diese psychologische Sichtweise im Verstehen eines Spiels auch eine bestimmte Bedeutung. Und ich habe das sehr, sehr häufig erlebt, dass ich im Trainerteam drinnen sitze und dann wird das quasi taktisch angeguckt und dann wird es psychologisch angeguckt. Und oft hat auch das Psychologische an der Stelle, weil es auch eine Evidenz, man kann dann sogar Prognosen machen, wie was im nächsten Spiel passieren wird, wenn man das mal richtig verstanden hat. Dann kriegt das auch so eine Dimension, wo der Trainer sagt, mein Gefühl sagt mir jetzt auch, ich muss quasi das auch ein Stückchen weit stärker berücksichtigen und darauf setzen. Und dann bekommt die Psychologie an der Stelle auch wirklich einen Stellenwert. Dann ist es nicht nur wie so ein Blinddarm-Fortsatz, ne, der da irgendwo dranhängt, sondern das ist tatsächlich mitten im Getriebe und kann etwas erhellen, was normalerweise über andere Seiten eben nicht erhellt werden kann. Und das finde ich dann persönlich immer sehr befriedigend, so als Sportpsychologe auch, ne, weil es wirklich eine Art von Berücksichtigung erfährt und auch eine, ja, auch wirklich eine Würdigung erfährt. Und gleichzeitig ist es inhaltlich auch total spannend.
Wir haben echt viele, viele Dinge heute betrachtet, einfach mit dem Blick auf die Uhr. Wir können wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weiter philosophieren oder uns über Erfahrungswerte austauschen. Heute war es uns vor allem Anliegen, unser Feld der morphologischen Sportpsychologie ein bisschen mehr aufzuzeigen, unseren Weg der Ausbildung ein bisschen aufzuzeigen, an der Stelle auch einfach die Empfehlung auch nochmal auszusprechen, dass wir sehr froh sind, diesen Weg auch über deinen Studiengang gegangen zu sein an der Business School Berlin. Und was wir ganz gerne abschließend aber noch von dir hören würden als letzte Frage, ist unsere Ritualfrage, die du vielleicht noch aus unserer Masterarbeit kennst. Und zwar, wenn du die Sportpsychologie, das Feld der Sportpsychologie als Planet beschreiben müsstest, wie sieht dieser Planet aus? Wie ist die Flora und die Fauna und was leben für Menschen auf diesem Planeten?
Riesige Dschungellandschaft, ne, durch die man sich so durchschlängeln muss, die unglaublich vielfältig ist, wo man ja auch eine Machete dabei braucht, um dann irgendwo mal einen Lichtblick auch zu haben. Aber manchmal gelingt es einem dann so, und das wäre auch ein Mensch, der da drinnen rumläuft, gelingt es einem, auf den Baum hochzuklettern und von oben drauf zu gucken und zu merken, ach, so ist das hier und hier befinde ich mich. Und dann kann man wieder eintauchen und sich weiter quasi da durchschlängeln. Manchmal ist es morastig, ne, und manchmal ist es irgendwie trocken und dann ist es heiß und dann stechen einen auch Mücken. Aber insgesamt, ja, irgendwann kommt man vielleicht auch auf so eine schöne Lichtung und denkt sich, ach, hier ist richtig klasse.
Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut zu dem, wie wir ja auch damals angefangen hatten mit dem Podcast, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwie auch das Thema näher bringen, vielleicht auch unseren Weg zeigen, wie wir als Sportpsychologinnen auch arbeiten, was wir gelernt haben und natürlich auch heute zu zeigen, wie wurden wir auch ausgebildet an dem Punkt und auch zu zeigen, wie bestreitet man eigentlich diesen Weg, welche Inhalte sind wesentlich, was haben wir mitgenommen, was haben wir gelernt, deine Perspektive natürlich auch aus dem Alltag, wie arbeitest du generell mit Mannschaften, mit Trainerteams in den unterschiedlichsten Sportarten. Und ich glaube, wir konnten heute euch Zuhörerinnen und Zuhörern einfach einen tollen Einblick darin geben, was wir von dir mitnehmen konnten, auch aus dem Studiengang. Also gerne auch, wenn ihr noch Fragen habt oder so, natürlich an uns wenden oder gerne auch Andreas Malowitz kontaktieren oder die Hochschule, einfach um das Feld der Sportpsychologie sichtbarer zu machen. Und an dem Punkt einfach ein herzliches Dankeschön an dich, dass du so viel heute mit uns geteilt hast, die Praxisbeispiele mitgebracht hast, weil ich glaube, die meisten Menschen lernen einfach davon. Und ich habe sehr, sehr viel im Studium davon gelernt, von der Praxis. Das heißt, auch zu sehen, wie wende ich die Dinge an, was passiert da wirklich und nicht nur anhand von Theorien, sondern ganz konkret auch an Fällen zu lernen und auch zu sehen, wie machen wir die Sportpsychologie sichtbarer? Und ich glaube, da konnten wir auf jeden Fall heute sehr, sehr viel mitnehmen und ich denke auch die Zuhörer da draußen.
Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, Andreas, dass du heute in unseren Podcast gekommen bist. Und an der Stelle vielen Dank auch euch da draußen schon mal fürs Zuhören und bis ganz bald.
Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und es freut mich natürlich sehr, junge Kolleginnen so mit ausgebildet zu haben, dass ihr in der Praxis auch so schön erfolgreich seid, wie man das immer mitbekommt. Da bin ich natürlich auch ein bisschen stolz und freue mich dann darauf, im stillen Kämmerchen, dass das so gut funktioniert. Also ganz, ganz viel, viel Erfolg auch noch auf eurem weiteren Weg und ich freue mich natürlich, wenn wir auch weiter im Kontakt bleiben.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.